Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Zwei Tage nach der verheerenden Sturzflut in Nepal offenbart sich nach und nach das Ausmaß der Katastrophe. So stieg die Zahl der Toten auf mehr als 570. Etwa 2400 Menschen gelten als vermisst. Experten zufolge hatte ein Abbruch am Gletscher Langtang Nirung eine gewaltige Lawine aus Eis, Schlamm und Geröll ausgelöst. Heute warnten die Behörden vor einer weiteren Flutwelle, und zwar durch zwei Seen, die sich nördlich des Gletschers aufgestaut haben. Dennoch gingen den Tag über die Rettungsarbeiten entlang der betroffenen Flüsse weiter.
Auf allen Vieren arbeiten sich die Retter durch den Schlamm im schwer getroffenen Distrikt Rasuwa im Norden Nepals, nahe der Grenze zu Tibet. Ihr Ziel ist ein Tunnel des Wasserkraftprojekts Upa Trishuli. Noch immer sind dort etwa 100 Arbeiter und Anwohner seit der Flut eingeschlossen. Rund 350 Menschen konnten hier gerettet werden, so die nepalesische Armee. Eine vierköpfige deutsche Familie konnte aus dem Katastrophengebiet evakuiert werden. Eine niedrige zweistellige Zahl Deutscher wird nach Angaben des Auswärtigen Amts weiterhin vermisst. Für viele Menschen kommt jede Hilfe zu spät.
Die, die überlebt haben, haben im größten Teil keinen Zugang zu Trinkwasser und zu Lebensmitteln. Das ist natürlich, je länger die Zeit andauert, umso schwieriger.
Und die Gefahr ist noch nicht vorbei. Oberhalb des Katastrophengebiets werden zwei aufgestaute Seen in Tibet genau überwacht. Einer läuft bereits über. Bricht eine der Barrieren aus Stein und Geröll, könnte erneut eine Flutwelle durch die Täler rasen. Anwohner in Flussnähe sollen deshalb ihre Häuser verlassen und sich in höher gelegene Gebiete in Sicherheit bringen. Unser Haus ist voller Schlamm. Wir sind jung und haben schon große Schwierigkeiten, uns in Sicherheit zu bringen. Wie schwer muss es erst für ältere Menschen sein? Viele Orte sind weiterhin nur mit Hubschraubern erreichbar. Zerstörte Verkehrswege, schlechtes Wetter und fehlende Landeplätze erschweren die Flüge. In Tibet wurden Rettungsarbeiten kurzzeitig unterbrochen. Laufen inzwischen aber wieder.
Damit jetzt zu Markus Spieker in Kathmandu. Sie waren heute im Krisengebiet. Was haben Sie dort erlebt?
Ja, besonders weit bin ich nicht gekommen, denn die Straßen waren auch für Rettungsfahrzeuge viele Stunden gesperrt. Umso mehr Betrieb herrschte dann am Armee-Helikopter-Landeplatz nebenan, wo die Hubschrauber starteten und landeten, die Vermisste und Gerettete wiedergebracht haben. Und das war dann ganz bewegend zu sehen. Da waren ja Schilder angebracht mit den Namen der Geretteten und hunderte von Menschen drängelten sich davor, um zu gucken, ob vielleicht auch ihre Angehörigen darunter sind. Unter den Geretteten auch eine vierköpfige deutsche Familie, der ist zum Glück nichts Schlimmes passiert. Die waren einfach durch die Flut abgeschnitten, mussten dann mit dem Helikopter evakuiert werden, werden dann heute oder morgen hier in Kathmandu erwartet. Mittlerweile sind die Straßen wieder frei, aber so richtig weit kommt man ja nicht. Ab einer bestimmten Stelle geht es dann wirklich nur mit dem Helikopter oder zu Fuß und das macht dann die Rettungsarbeiten so wahnsinnig mühsam.
Danke, Markus Spieker in Kathmandu. Sie können für die Menschen im Katastrophengebiet spenden, und zwar an das Bündnis Entwicklung hilft und die Aktion Deutschland hilft, Stichwort ARD Flut Nepal, Kontonummer DE 53 200 400 600 200 400 600. Bundesinnenminister Dobrindt in Deutschlands hohem Norden in der Marineschule Flensburg-Mürwik empfing er seine Amtskollegen aus 7 anderen Anrainerstaaten der Ostsee und der irischen EU-Ratspräsidentschaft. Sie wollen eine gemeinsame Taskforce bilden, um auf hybride Bedrohungen zu reagieren. Damit sind vor allem Drohnen gemeint, sowohl in der Luft als auch im Wasser. Aber auch die russische Schattenflotte sowie Cyberangriffe auf kritische Infrastruktur.
Die GSG 9, eine Spezialeinheit der Bundespolizei, seilt sich auf ein Schiff der Küstenwache ab. So könnten sie auch einen Tanker der russischen Schattenflotte entern.
Wir können auf diese Art und Weise jedes Schiff boarden. Und da spielt es keine Rolle, ob es ein Schiff der Schattenflotte ist oder ein Schiff, das möglicherweise Drogen schmuggelt oder aber auch ein Bedrohungsszenario an Bord einer Fähre. Jedes Schiff.
Auf diesem Schiff, das die Ostsee überwacht, ist mittlerweile auch Technik installiert, mit der Drohnen detektiert und abgewehrt werden können. Nötig ist all das, weil, so Innenminister Dobrindt, die Qualität der Bedrohung und die Intensität der Anschlagsszenarien zunehme. Er und seine Kollegen der Ostsee-Anrainerstaaten gehen von einer weiteren Eskalation aus.
Wir wollen gegen diese hybriden Anschlagsszenarien gemeinsame Antworten entgegensetzen. Wenn eine Bedrohungslage steigt, dann müssen auch unsere Antworten Schritt halten.
Eine hybride Bedrohung gegen einen Mitgliedstaat in der Ostsee ist eine Bedrohung gegen alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Im Zentrum der Beratungen stand nach dem Vorfall am Flughafen Leipzig-Halle auch die Drohnenabwehr. Vereinbart wurde eine Taskforce, die in ähnlichen Fällen schnell Erkenntnisse austauschen und eine Reaktion koordinieren soll. Eine gemeinsame Antwort, wie sie gegen die russische Schattenflotte vorgehen wollen, haben die Ostseeanrainer heute noch nicht gefunden. Wichtig wäre das, weil diese Tanker offenbar auch zu Sabotage- und Spionagezwecken genutzt werden. Russland droht damit, zum Schutz dieser Tanker auch Kriegsschiffe einzusetzen. Das macht ein abgestimmtes Vorgehen nicht einfacher.
Mario Vogt bleibt Ministerpräsident von Thüringen. Die AfD-Fraktion mit Björn Höcke an der Spitze scheiterte im Erfurter Landtag erneut mit einem Misstrauensvotum gegen den CDU-Politiker. Für den Antrag stimmten 33 Abgeordnete, einer mehr als die AfD Sitze hat. 45 Stimmen wären nötig gewesen, um Vogt abzulösen. Der Ministerpräsident steht seit Monaten unter Druck, nachdem ihm die TU Chemnitz wegen Plagiatsvorwürfen den Doktortitel aberkannt hatte. Die geplanten Reformen der Bundesregierung sollen nun zügig durch den Bundestag. Darauf hat sich nicht nur das Kabinett bei seiner Klausur in Neu-Hardenberg festgelegt, sondern jetzt auch die Fraktionsspitzen von CDU, CSU und SPD. Sie hatten sich gestern und heute in Münster zusammengesetzt, um nach dem Ausscheiden von Unionsfraktionschef Spahn ein neues Vertrauensverhältnis zu schaffen. Dabei beschlossen sie eine Liste mit allem, was sie bis Ende des Jahres abarbeiten wollen.
Platz nehmen an Tag 2. Und die Frage, haben Sie es geschafft, ein Vertrauensverhältnis so aufzubauen, wie Sie es sich gewünscht haben? Denn es geht Ihnen darum, gemeinsam gute Politik zu machen.
Das ist die Zielsetzung, um die es geht. Das werden wir nicht aus den Augen verlieren. Und das konnten wir in einer sehr, sehr guten und angenehmen Atmosphäre in den letzten anderthalb Tagen noch mal bekräftigen.
Doch auch wenn die Stimmung zwischen den dreien offenbar gut ist, am Ende ist es nicht nur der Regen, der dunkel über der Klausur hängt. Es ist auch dieses eine Thema, wo sich Union und SPD doch nicht so ganz nah sind, die Rentenreform. Da kommt öffentliche und klare Kritik aus dem nicht weit entfernten Bochum von der Ruhr-SPD an der Abschaffung der abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren und auch an einem Politikstil ohne Respekt im Fokus Kanzler Merz. Was ist da die Reaktion des Fraktionschefs in Münster?
Das, was auch in der Ruhrgebiets, in dem Papier steht, das sind Meinungsäußerungen. Am Ende zählt, was am Ende herauskommt.
Aber die Widerstände in der SPD, sie sind nicht zu übersehen. Trotzdem, die Fraktionsspitzen wollen jetzt durchstarten mit ihren Reformplänen für Rente, Pflege und Steuern.
Diese Fraktionen wollen Antreiber sein, für die Maßnahmen, die zu ergreifen sind, um dieses Land moderner zu machen, besser zu machen, um es voranzubringen. Wir wollen Antreiber sein und nicht Abnicker der Regierung.
Ihre Dreierbeziehung demonstrativ gut, zumindest nach dieser Klausur der Fraktionsspitzen.
Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist in diesem Monat weiter gestiegen und bleibt über der Marke von 3 Millionen. Laut der Bundesagentur für Arbeit waren im August 3.061.000 Menschen ohne Job, ein Plus von 54.000 im Vergleich zum Vormonat und 36.000 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote stieg auf 6,5%. Große Trauer in Norwegen. König Harald ist am Morgen im Alter von 89 Jahren gestorben. In den vergangenen Jahren hatte er mehrfach mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Abzudanken kam für den König aber nicht in Frage. Bei den Norwegerinnen und Norwegern wurde Harald für seine Volksnähe und Bescheidenheit sehr geschätzt. Nun geht die Krone an seinen Sohn, Hakon den Achten.
Ein König, der das Segeln liebte. Bis ins hohe Alter nahm Harald der Fünfte von Norwegen an Regatten teil. Als Monarch mischte er sich immer wieder in gesellschaftliche Debatten ein, warb etwa für eine offene und freie Gesellschaft. Norweger sind Mädchen, die Mädchen lieben, Jungen, die Jungen lieben und Mädchen und Jungen, die einander lieben. Norweger glauben an Gott, an Allah, an alles und nichts. Geboren wurde König Harald am 21. Februar 1937. Nach dem Einmarsch der deutschen Wehrmacht verlässt er mit nur 3 Jahren gemeinsam mit seiner Mutter und seinen Schwestern das Land. 1968 heiratete der Kronprinz gegen alle Widerstände die bürgerliche Sonja Haraldsen. Das Paar bekam 2 Kinder, Märtha Louise und Håkon. Die Thronbesteigung 1991 ist norwegisch schlicht. Mein Großvater hatte das Motto, alles für Norwegen. Wir sind ständig herausgefordert, neu darüber nachzudenken, was in diesem Satz steckt, was er in der Praxis bedeutet. Die Skandale um Kronprinzessin Mette-Marit und ihren Sohn Marius Boy-Hoiby erschütterten das Königshaus, nicht aber das Vertrauen der Norweger in ihren König. Norwegen trauert um Harald den V.
Sie nehmen Abschied vom Großvater der Nation. Vor dem Schloss in Oslo trauern die Norweger heute um einen König, der für sie vor allem eines war, einer von ihnen. Er hat sich um die Menschen gekümmert und ihnen auf eine besondere Weise Halt gegeben. Er hat uns Norweger zusammengebracht. Sein Motto lautete, alles für Norwegen. Und das hat er voll erfüllt. Ein Anspruch, an dem sich nun auch Sohn Håkon messen lassen muss. Seit heute früh ist der 53-jährige König von Norwegen, hat als Håkon der VIII. Die Amtsgeschäfte bereits übernommen. Ich kann mir kaum jemanden vorstellen, der qualifizierter, erfahrener oder besser vorbereitet wäre auf diese Aufgabe als König Håkon. Zuletzt vertrat er seinen Vater immer häufiger, hielt den royalen Betrieb trotz familiärer Skandale und Krankheiten aufrecht. Ich glaube, das könnte sich jetzt als seine Stärke erweisen. Er ist jemand, der seine Pflichten über vieles andere stellt. Håkons Tochter Ingrid Alexandra ist seit heute Kronprinzessin. Noch aber steht Harald im Mittelpunkt. Sein Leichnam wurde in die Palastkapelle überführt.
Und wir kommen zum Sport. In wenigen Minuten beginnt die 64. Bundesliga-Saison. Zum Auftakt empfängt Rekordmeister Bayern München den VfB Stuttgart. In dieser Spielzeit kehrt mit Aufsteiger Schalke 04 ganz viel Tradition zurück ins Fußball-Oberhaus, während die SV Elversberg als 59. Verein in der Bundesliga-Historie ihren Einstand gibt.
Der erste Pokal ist schon da. Supercup-Gewinner FC Bayern will weitermachen, wo er letzte Saison aufgehört hat. Der Meistertitel ist Pflicht mindestens. Vergangene Ruhmestaten zählen nicht.
In meinem Kopf habe ich 0 Titel. In meinem Kopf muss ich wieder alles zeigen. Und das ist für mich kein Stress, das ist ein Motivationsbronn. Also das bekomme ich viel Energie von.
Dabei vertraut Trainer Kompany auf die Energie der 2 teuersten Neuzugänge der Liga. Ismail Sabari und Nathaniel Brown wollen Trophäen sammeln. Heute gegen den VfB Stuttgart geht die nächste Titeljagd los. Beim DFB-Pokalfinale im Mai mussten die Schwaben noch gratulieren. Heute wollen sie die Bayern ärgern.
Erstes Spiel, alle schauen drauf. Wahrscheinlich wird es weltweit übertragen. Wunderbare Bühne.
Diese Bühne ist überschaubar. Elversberg, der neue Zwerg der Liga. Ein Dorf ohne Bahnhof, aber mit viel Enthusiasmus, versucht sich in der deutschen Belletage. Paderborn und Schalke 04 sind auch dabei. Endlich wieder Bundesliga.
Ich weiß, was auf Schalke spielen bedeutet. Das bedeutet Leidenschaft, das bedeutet Emotion, Passion.
Die Passion teilen alle 18 Teams. Doch am Ende gewinnen wahrscheinlich wieder die Bayern.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 29. August.
Frische Atlantikluft sorgt in der Nordwesthälfte für wechselhaftes Wetter. Das Hoch im Mittelmeerraum hält in der Südosthälfte dagegen. Heute Nacht ziehen anfangs noch teilweise kräftige Schauer und Gewitter durch. Im Südosten regnet es auch länger. Morgen scheint in der Südosthälfte häufig die Sonne. Nach Norden und Westen hin ist es wechselhafter und windig mit regionalen Schauern und Gewittern. Heute Nacht noch 18 Grad in der Lausitz bis 11 Grad im Schwarzwald. Morgen Höchstwerte von 20 Grad in der Eifel bis 27 Grad im Fläming. Am Sonntag im Süden und Osten häufig Sonnenschein, im Norden und Westen mehr Wolken und Schauer. Ähnlich am Montag. Am Dienstag in der Nordhälfte wechselhaft, in der Südhälfte höchstens an den Alpen mal Schauer.
In den Tagesthemen um 21.45 Uhr geht es bei Ingo Zamperoni um die Frage, wie China mit dem Unglück im Himalaya umgeht. Außerdem blicken wir vor dem morgigen EU-Referendum nach Island. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.